Wir wollen heute in unserer Titus-Predigtreihe den letzten Abschnitt uns anschauen, nachdem wir tatsächlich fast 10 Monate jetzt im Titusbrief waren, wollen wir heute uns den letzten Abschnitt anschauen und damit dann auch nochmal die Botschaft zusammenfassen. Und ich lese es uns vor, Titus 3, die Verse 9 bis 15. Titus 3, ab Vers 9. Da heißt es: Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind, Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Ich will noch beten. Lieber Herr, wir sind jetzt auf deine Gnade angewiesen, von der wir auch in diesem Brief lesen durften und dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du in deiner Gnade jetzt an uns wirkst durch dein gutes Wort. Ja, und es gebrauchst zu dem, wozu du auch dein Wort bestimmt hast. Ja, dass auch das uns verändert und uns auf dich ausrichtet. Das schenke du bitte, lieber Herr, dass uns wirklich als du vor Augen stehst. Amen. Ja, es geht in diesem Abschnitt um Streitfragen, um die Unterstützung des Evangeliums und um die Grüße. Das sind eigentlich so diese drei Parts in diesem Abschnitt. Die Warnung vor unnützen Streitfragen der Irrlehrer. Dann in Vers 12 bis 14 die Unterstützung für Prediger des Evangeliums und zum Schluss nochmal den Abschiedsgruß und auch, da will ich nochmal eine Zusammenfassung auch dieses Briefes dann reinbringen. Aber zuerst geht es um die Warnung vor unnützen Streitfragen der Irrlehrer in Vers 9 bis 11. Wir hatten ja im letzten Abschnitt, was wir uns vor 2 Wochen angeschaut haben, gesehen, dass du dich als Christ, wenn du Christ bist, um gute Werke bemühen sollst, wie es hier heißt. Und zwar, warum? Weil du allein aus Gnade die Wiedergeburt erfahren hast von Gott. Die kommen nicht von dir, die hast du geschenkt bekommen aus Gnade. Das heißt, Gott war so gut zu dir, dass er dich als einen sündigen Rebell verändert und zu seinem Kind gemacht hat. Und das soll uns wiederum verändern. Und diese Sache, diese Botschaft zu verkündigen und auch danach zu leben, das ist gut und nützlich für alle Menschen. So endet dieser Abschnitt. Und gleich drauf folgt jetzt nochmal, ein bisschen ein Themenwechsel, geht es nochmal zum Schluss dieses Briefes jetzt um das Thema Irrlehrer. Nachdem es in Kapitel 1 die Verse 10 bis 16 schon ausführlich beschrieben war, wird es nochmal aufgegriffen. Scheinbar ist dieses Thema der Irrlehrer wirklich ein wichtiges Thema, ein weit verbreitetes Thema, und sie sind gefährlich. Weshalb dieser Brief jetzt nochmal drauf zurückkommt, dass es damals auf Kreta eine gefährliche, verbreitete Sache war. Und auch uns soll das Ganze jetzt warnen. Weil die Themen, die die Irrlehrer haben, die sind im Gegensatz zu dem, was Christen tun sollen, ja, in Vers 8, was wir gerade gesehen haben, ja, und was dann gut und nützlich ist, sind die Themen der Irrlehrer unnütz und wertlos. Also wirklich das Gegenteil von dem, wie es eigentlich in der Gemeinde sein soll. Weil wenn man sich mit solchen falschen Dingen beschäftigt, heißt es noch nicht, dass man selber ein Irrlehrer ist. Ja, diese Unterscheidung, was ein Irrlehrer ist und was auch nicht, die haben wir ja uns im Kapitel 1 ein bisschen ausführlicher angeschaut. Also nur weil man sich damit beschäftigt, wird man selbst noch nicht zum Irrlehrer. Aber man ist natürlich voll auf die Sache reingefallen. Ja, man ist dem Teufel auf den Leim gegangen. Man kann dadurch auch von guten Wegen abkommen und verliert auf jeden Fall definitiv durch großen Umweg viel wertvolle Zeit, in der man nicht Gott ehrt. Hier, damals bei denen, waren das jetzt Themen, die besonders bei manchen Juden beliebt waren, ja, die wohl dort dann auch auf Kreta kamen, nachdem schon ein paar kleine Gemeinden entstanden sind, gab es auch Leute, die dort hingekommen sind, scheinbar aus dem jüdischen Umfeld, und die haben solche, ja, wilden Spekulationen aus Geschlechtsregistern, die im Alten Testament aufgeschrieben sind, haben sie irgendwelche, ja, wilden Theorien aufgestellt. Ja, gibt es auch andere Belege dafür, dass manche Juden wirklich die ganzen Genealogien, die ganzen Stammbäume allegorisch, also bildlich noch ausgelegt haben und daraus irgendwelche wilden Lehren gezogen haben. Andere haben das dann wiederum nicht gesehen, ja, haben das irgendwas anderes Wildes da draus gesehen und dann kam das Ganze eben zum Streit. Oder es waren Streitfragen, wie es hier genannt wird, die aus dem Gesetz heraus diskutiert wurden, wie manche Speisevorschriften zu verstehen sind oder manche Feiertage und. Dinge, die er hier sagt, ist unnütz. Nicht, dass das Alte Testament wertlos wäre, nee, ganz im Gegenteil. Oder dass auch, ja, dass wir uns Dinge in der Bibel genau anschauen. Das ist definitiv nicht unnütz. Aber was hier wichtig ist, wir müssen es recht verstehen, um dann keine falschen Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Ja, wir müssen wissen, okay, warum ist uns das gegeben und was soll es uns sagen? Und nicht irgendwelche den Fokus auf die kleinsten Kleinigkeiten legen, sondern was sagt dieser Text, vielleicht auch, ja, diese Vorschrift, dieser Stammbaum oder so, was sagt der denn aus, warum steht er in der Bibel? Und im Normalfall muss man nicht erst das kleinste Detail verstanden haben, um einen Bibeltext zu verstehen. Ja, die können manchmal interessant und hilfreich sein. Aber wenn ich erst die winzigste Kleinigkeit, auf die man erst nach 50 Jahren Überlegen draufkommt, wenn ich die erst verstanden haben muss, um einen Bibeltext zu verstehen, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich ihn wahrscheinlich falsch verstanden habe. Weil das ist nicht das, warum Gott uns das gegeben hat. Aber manche sind wirklich so, die vertiefen sich so sehr in irgendwelche Nebenthemen, die schon auch in der Bibel stehen, nicht die Frage. Aber wenn man sich so drauf fokussiert, immer nur auf dieses eine, dann geht man halt trotzdem am großen Ziel vorbei. Wenn man nicht, ja, dieses kleine Thema vom Hauptthema der Bibel her sieht. Und was das Hauptthema der Bibel ist, ist eigentlich recht einfach. Ja, das ist: Wer ist Gott und wie werden wir mit ihm versöhnt? Wie können Gott und Mensch zusammengehören? Da geht es um Erlösung, da geht es um Jesus Christus, um unseren herrlichen und großen Gott. Um die Themen geht's. Und von daher muss ich auch alles andere her in der Bibel verstehen, sonst werde ich definitiv irgendwo Falsches rauskommen. Da heißt es im 1. Timotheusbrief, in Kapitel 1, in den Versen 3 und 4, etwas Ähnliches, ja, gehört ja auch zu den sogenannten Pastoralbriefen, wie der Titusbrief auch. ja, wo an Pastoren geschrieben wurde. 1. Timotheus 1, die Verse 3 und 4 heißt es, nicht zu Titus, sondern zu Timotheus schreibt der Paulus, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Diese Dinge, die teilweise zwar in der Bibel stehen, aber Nebenthemen sind, die fördern nicht den Verwalterdienst Gottes, wenn wir sie nicht vom Hauptpunkt der Bibel her sehen. Ja? Das bringt dann einfach nichts, sondern wir müssen das Eigentliche im Blick behalten, wenn wir uns auch mit der Schrift beschäftigen. Und das ist Jesus Christus, ja? Das Zentrum von allem. Heute in unserem Umfeld sind es vermutlich andere Themen als irgendwelche Geschlechtsregister und vielleicht Speisevorschriften oder was auch immer. Manchmal können diese Themen auch sogar noch eine ganz andere Liga sein, ja, weil es nicht mal irgendwelche Fabeln oder sowas sind, die er hier aufzählt, ja, die jetzt gar nicht in der Bibel stehen würden, sondern weil es wirklich Dinge sind, die in der Bibel stehen und die uns trotzdem, wenn wir uns nur darauf fokussieren, vom Eigentlichen abhalten können oder ablenken können. Gibt es die unterschiedlichsten Dinge, aber einfach nur ein paar nennen. Wenn wir uns, und jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollen, aber wenn wir uns zu einseitig zum Beispiel nur mit der Endzeit beschäftigen. Wie wird es alles ganz genau sein? Und ich weiß alles, wie ich das ganz genau, jeden einzelnen Text zu deuten habe und wo ich jetzt ganz genau in irgendeiner Zeitskala dieser Welt stehe zum heutigen Zeitpunkt, weil ich wieder heute Morgen die Zeitung gelesen habe. Ich weiß ganz genau, was die Offenbarung in jedem einzelnen Vers sagt. Das sind solche Dinge, wenn wir uns nur noch damit beschäftigen, dann kommen wir irgendwann falsch raus. Wenn wir uns nicht mit diesen Dingen beschäftigen, aber vom Hauptthema her von Jesus Christus. Ja, oder, ja, ist jetzt eigentlich schon wieder abgeklungen, aber war mal vor einigen Jahren, waren solche spaltenden Debatten über welchen Grundtext vom Griechischen her man nehmen soll, ja, die Textus-Receptus-Debatten und so weiter. Nicht, dass das unwichtige Themen wären, definitiv nicht. Aber lasst uns dabei wirklich Christus als Zentrum nicht aus den Augen verlieren, egal um welches Thema es uns geht. Und immer dann auf dem Boden der Schrift bleiben und nicht kommen mit, ja, ich denke aber, das ist so und so. Wirklich auf dem Boden der Schrift bleiben, sonst führt es einfach nur zu törichten Streitfragen, wo jeder dann irgendwie seine eigene Suppe kocht. Aber wenn es jetzt doch so ist und es doch so Leute gibt, die dann jetzt nicht nur das halt so für sich irgendwie komisch sehen, sondern wirklich dann zu Irrlehrern gehören und jetzt auch rein von der Definition nochmal, was ein Irrlehrer ist, könnt ihr euch gerne nochmal die Predigt auch nachhören zu Kapitel 1, die Verse 10 bis 16. Wenn man jetzt wirklich so jemanden hat, ja, einen sektiererischen Menschen, wie sie heißt, beziehungsweise einen Irrlehrer, ja, der wirklich klar in eine falsche Richtung führen will, ja, der nicht nur jetzt selber irgendwie falsch geführt wurde und das vielleicht mal andere fragt, hey, ich glaube, das ist so und so, was denkst du? Sondern der wirklich ganz bewusst in eine falsche Richtung auch andere führen will, der nicht Christus im Zentrum hat und der immer irgendwie auf Nebengleisen der Bibel seinen Fokus legt und damit auch Streit in der Gemeinde verursacht. Wie sollen wir denn mit so jemandem jetzt umgehen? Und der Text ist da recht einfach und rigoros. 1 bis 2 Mal, maximal 2 Mal zurechtweisen. Ja, zurechtweisen, ein häufiges Thema im Titusbrief. Aber maximal 2 Mal und dann abweisen, wenn nicht drauf gehört wird. Das ist zwar schon ein Thema, das auch zur Gemeindezucht gehört, aber das ist anders und auch deutlich schneller, wie jetzt zum Beispiel diese drei Schritte aus Matthäus 18. Ja, hier haben wir nur vielleicht einmal zurechtweisen, nicht dreimal. Ja, man kann ja noch ein zweites Mal, je nach Thema. Ja. Aber hier in Matthäus 18, da geht es ja um private Sünden, wo man dann zurechtweisen soll und es auch versuchen, dass das eigentlich gar niemand mitbekommt, wenn die Person dann wirklich umkehrt. Aber hier ist es was ganz anderes. Das sind nicht einfach nur irgendwelche privaten Sünden, sondern hier geht es jetzt um öffentliche Lehrer, die das öffentlich vor anderen predigen, diese falschen Themen, und davor muss man die Gemeinde bewahren. Und deswegen ist es hier ganz schnell und ganz hart. Weil das sind dann Leute, die sind so verbohrt, wenn sie nicht darauf hören. Ja? Also es kann ja auch sein, jemand redet es und man soll einmal zurechtweisen und dann sagt, oh, also klar, muss ich auf jeden Fall nochmal überlegen, ich sage jetzt mal nichts mehr. Das ist ja dann was ganz anderes, ist aber auch nicht Kategorie Irrlehrer. Aber wenn nicht drauf gehört wird, dann sind die Leute so verbohrt, dass man sich gar nicht auf lange Diskussionen einlassen soll, sondern sie dann einfach nur zurechtweisen soll. Ja, was habe ich schon mit manchen Leuten diskutiert, die einfach eindeutig falsche Lehren vertreten und ganz bewusst auch verbreitet haben. Ja, ob es jetzt diese falschen Zeugen sind, die überall rumlaufen, oder auch mal ein Mann, der wirklich ganz bewusst auch kam und seine Meinung vertreten wollte, vehement, der meinte, dass er als Christ schon mehrere Jahre lang nicht mehr gesündigt hat. Ja, er hat es schon geschafft, viele Jahre nicht mehr zu sündigen. Also ich weiß nicht, offensichtlicher kann man ja gegen das Wort Gottes eigentlich nicht was sagen. Ja, für ihn gilt es nicht. Also, das wäre sowas. Ein, zwei Mal was sagen, ciao, hier ist die Tür. Ja, da muss man gar nicht irgendwie groß diskutieren. Klar, es ist gut, irgendwie solche Leute auch versuchen zu überzeugen von ihrer falschen Meinung, aber wenn es dann so bewusst drauf beharrt wird und auch versucht wird, es zu verbreiten, dann muss man sich da nicht drauf verbohren. Weil wenn da jemand nicht hören will und man merkt, dass die einfach, wie dieser Text sagt, hier verkehrt und sündig und durch sich selbst verurteilt sind, dann sind es keine Christen. Ja? Dann brauchen die was ganz anderes wie meine Argumente gegen diesen einen Punkt. Ja? Dann brauchen die das Evangelium und mein Gebet. Ich meine es auch nicht, dass wenn es hier heißt, dann jemanden abweisen, dass das dann etwas Liebloses ist und quasi, ich will nie mehr was mit dir zu tun haben. Ich sage mal, dann beginnt eigentlich das Eigentliche erst. Aber trotzdem, für die Gemeinde muss man sie erstmal abweisen, um die Gemeinde zu schützen. Aber dann lieber das Evangelium sagen, für sie beten, weil dadurch wird man gerettet und nicht durch irgendwelche Argumente. Ja, wenn wir so die Apostelgeschichte durchlesen, dann sehen wir auch, Paulus hat gar nicht groß mit den Juden, wo er hinkam, gestritten. Ja, er ging dorthin, hat das Evangelium gepredigt, die einen fanden es gut, die anderen nicht, hat es vielleicht nochmal probiert, aber als sie ihn dann abgelehnt haben, dann ist er gegangen. Dann hat er einfach die wahren Jünger abgesondert. Er hat deswegen die anderen nicht aufgegeben. Ja, das ist wiederum auch was Wichtiges. Aber er hat die Jünger abgesondert, hat sie geschützt vor falschen Lehren. Wir sollten die anderen dann auch nicht aufgeben. Und wenn jemand dann wirklich Interesse hat, dann können auch Argumente helfen. Aber wenn jemand kein Interesse hat, dann kann das vielleicht auch eher verhärten. Deswegen, um den Punkt einfach zusammenzufassen, können wir mal gerne Römer 16 aufschlagen, die Verse 17 und 18, wo es auch um das gleiche Thema geht. Da heißt es in Römer 16, ab Vers 17, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten. Wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Jetzt ist es schön, dass es nicht nur solche Irrlehrer gibt, sondern wirklich auch wahre Prediger des Evangeliums. Und um die geht es dann im zweiten Punkt, was dann jetzt eigentlich schon so um die verabschiedenden Grüße in diesem Brief auch geht. Ja, es geht in den Versen 12 bis 14 um die Unterstützung für Prediger des Evangeliums. Ich lese uns nochmal diese drei Verse. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Ja, hier wird jetzt zum Beispiel der Zenas aufgeführt als Gesetzeslehrer, also Gelehrter. Ja, also der war wirklich, der hat sich im Gesetz und in diesen Fragen sehr gut ausgekannt. Aber in dem Fall war es eine gute Sache, weil er hat es von der Hauptbotschaft der Schrift her gemacht und nicht in irgendwelchen verbotenen Nebenfragen. Und dann ist es wirklich eine sehr gute Sache, wenn man sich dann auch in den Details auskennt. Aber wir sehen hier, allein in diesen drei Versen, und wir kennen es ja aus vielen anderen Briefen auch, der Paulus hatte immer viele Mitarbeiter, die entweder direkt mit ihm dabei waren und es mit ihm gemeinsam gemacht haben oder die auch vielleicht von ihm gelernt haben und die er dann aber auch wiederum in verschiedene Gemeinden geschickt hat für eine gewisse Zeit, um der Gemeinde zu helfen oder auch wie jetzt bei dem Titus, den hat er ja auch geschickt auf Kreta, dass die Gemeinde überhaupt erstmal richtig aufgebaut und geordnet wird und nicht nur bei gewissen Problemen zu helfen. Um die Mitarbeiter, die er hier hatte, hat er sich dann aber auch gekümmert, entweder persönlich oder indem er auch durch solche Briefe zum Beispiel Anweisungen für andere gegeben hat. Ja, und da sehen wir, wie wichtig ihm das Ganze auch ist, ja, sich um die anderen Mitarbeiter auch zu kümmern. Hier jetzt schaut er, dass der Zenas und Apollos, dass die versorgt sind, wenn sie dann auf Kreta kommen sollten, um vermutlich diesen Brief auch den Gemeinden zu bringen und dort dann mitzuhelfen oder dann über Kreta auch nur weiterzureisen, man weiß es nicht genau. Und er bereitet schon mal einen Platz für einen anderen aus seinem großen Missionsteam vor, nämlich für den Artemas oder den Tychikus. Ja. Scheinbar hat er noch nicht so ganz genau gewusst, wen er von beiden jetzt für den Titus als Ablösung schicken sollte nach Kreta. Aber für einen von beiden soll dann der Titus schon mal vorsorgen, sodass die Gemeinde vorbereitet ist und den auch annimmt und dass die Gemeinde dann auch schon mal weiß, hey, wir haben den bald zu versorgen. Der kommt, um uns hier zu dienen. Dann sollten wir, die wir hier alles haben, ja, Haus, Essen, Trinken, Sonstiges, dann sollten wir ihn in diesen Dingen auch versorgen, wenn er hier neu hinkommt, um uns in geistlichen Dingen auch zu versorgen. Weil das sehen wir hier und auch definitiv an anderen Stellen, können wir gleich noch ein paar auch aufschlagen, Streiter des Evangeliums, die sollten frei sein müssen von den Sorgen, ja, über Materielles und wenn möglich nicht noch, ja, mit diesen Dingen beschäftigt sein müssen. Ja, wenn möglich nicht noch anderweitig arbeiten müssen, sondern sodass sie Zeit haben, sich um wichtigere Angelegenheiten, nämlich um die Gemeinde zu kümmern und dass auch andere das Evangelium hören. Ja, können wir gerne mal 1. Korinther 9, Vers 14 aufschlagen, wo es auch um dieses Thema geht. Ja. 1. Korinther 9, 14 heißt es, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Sie sollen von der Verkündigung des Evangeliums leben können. Und zwar, indem die Gemeinde sie dann versorgt. Durch die Gemeinde soll das, was Gott verordnet hat, auch geschehen. Ja, und wenn wir jetzt wieder in unseren Text hier in Titus gehen, dann heißt es hier, die Kreter, die sollen das lernen. Ja, sie sollen lernen, sich um die notwendigen Bedürfnisse zu kümmern, sich um gute Werke zu bemühen. Ja, das gehört zu guten Werken, dass wir auch solche Dinge lernen. Und es ist nicht was, was man vielleicht gleich so zack mit der Wiedergeburt kann, sondern es ist was, was man vielleicht auch lernen muss, aber auch lernen kann. Das ist etwas, was Gott gefällt. So bringt man Frucht, heißt es hier. Ja? Anders sind sie unfruchtbar. Das heißt, wenn man es macht, dann heißt es, man ist fruchtbar. Man bringt hier für Gott Frucht. Aber es kann definitiv ein Lernprozess sein. Und jetzt ist ja tatsächlich so wenig wie wir heute hier in Deutschland für vergleichsweise viel Geld arbeiten müssen, ist es in fast keinem anderen Land dieser Welt so und war es auch zu fast keiner anderen Zeit dieser Welt so, dieser Weltzeit. Ja, zumindest in dieser großen Masse. Alles Geld, was eben für die Weltmission zur Verfügung stehen könnte und auch sollte. Egal, ob es jetzt die Weltmission auf Deutschland oder auf die ganze Welt gesehen ist. Ja, wir sollen das ausnutzen. Das ist nicht umsonst so. Ja, Gott hat uns nicht umsonst einfach in so ein reiches Land gesteckt, sondern dass wir das ausnutzen sollen. Andere Christen, die müssen tatsächlich wirklich ums Überleben kämpfen und können dann nicht so viel abgeben, um den anderen zu helfen, dass das Evangelium wohin kommt. Obwohl es dort dann manchmal sogar weniger das Problem ist, noch was abzugeben, obwohl sie es gar nicht haben. Ja, heißt zum Beispiel in 2. Korinther, im 2. Korintherbrief heißt es, dass die eigentlich noch weniger haben, dass die dann umso mehr was abgegeben haben. Wir können wirklich gut abgeben. Unser Reichtum hat einen Zweck, wie wir auch Gottes Reich dienen können. Ja, davon können wir auch noch im 1. Korintherbrief lesen. In Kapitel 16 heißt es in den ersten 2 Versen, nämlich genau das: Was aber die Sammlungen für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Die haben damals für die Gemeinde in Jerusalem, haben die anderen, die Heidengemeinden dann auch gesammelt, weil tatsächlich die Gemeinde in Jerusalem, die war ja wirklich in ihrem Eifer fürs Evangelium, füreinander, wie die füreinander gesorgt haben. Das sind die verarmt, weil da ja auch ganz viele geblieben sind, die eigentlich gar nicht dort gewohnt haben. Dann ist diese Gemeinde verarmt und jetzt wollen andere sie unterstützen, sodass auch dort wieder ja, Potenzial für die weltweite Mission zur Verfügung steht. Das Prinzip ist, das uns hier immer wieder gesagt wird, nicht, dass dann jeder irgendwie so ein bisschen guckt, wo er irgendwie das hingibt, sicherlich auch gut, aber wie es uns eigentlich hier vorgestellt wird, auch im Korintherbrief, wo es viel darum geht, ist, dass das Geld in die Gemeinde gegeben wird, dass in der Gemeinde dann gesammelt wird und sodass dann die Gemeinde wirklich einen größeren Batzen auch woanders hingeben kann, zur Unterstützung. Ob es jetzt dann für Missionare ist oder dass man sich auch jemand Hauptamtliches anstellen kann, wie auch immer, dass man einfach jemanden fürs Evangelium freistellen kann. Das sind unter anderem, ja, Zum Beispiel sind das gute Werke. Das ist Frucht. Ja, definitiv nicht nur das, aber unter anderem das gehört auch dazu. Und da wird zum Beispiel dann gesagt über ja, die Gemeinden in Mazedonien im 2. Korintherbrief, in Kapitel 8, in den ersten 6 Versen, freut sich der Paulus darüber, dass er genau das sieht bei manchen. Und zwar bei manchen, die gar nicht so reich sind, ja, wie jetzt zum Beispiel die Gemeinde in Korinth reich war oder so. Aber da gab es andere Gemeinden, und dann sagt er hier in 2. Korinther 8, wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, und ich bezeuge es, über Vermögen hinaus waren sie, aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit viel Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Also Titus war zu der Zeit in Korinth und sollte dort ebenfalls ja, dieses Thema auch anbringen, ja, dass auch jetzt die Gemeinde in Korinth, die geistlich wirklich teilweise reich war, aber auch materiell, sich genauso dann auch wiederum um andere kümmert und nicht nur sich selbst irgendwie ja, verherrlicht. Und sollen als Beispiel hier auch diese Gemeinden in Mazedonien nehmen, die trotz ihrer Armut gerne anderen helfen wollten und es eine Gnade von Gott angesehen haben, wenn sie Geschwister unterstützen durften. Und dann schreibt er aber noch, aber sie gaben sich zuerst dem Herrn hin. Und das ist wirklich ja, das Wichtige, was er hier auch schreibt, zuerst Gott hingeben. Es geht nicht einfach nur darum, okay, gib halt einfach dein Geld oder sonst was. Nein, sondern sich zuerst dem Herrn hingeben und von daher dann auch andere Dinge hergeben. Sei das jetzt Geld, aber es kann auch Zeit sein, wo man für andere hergibt oder Kraft, irgendwelche Gaben oder sonstige Ressourcen für andere dann einsetzen. Warum brauchen es auch manche andere? Im 3. Johannesbrief lesen wir auch davon. In den Versen 5 bis 8 heißt es, an den Gaius geschrieben, schreibt der Johannes, Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es gotteswürdig ist. Denn für den Namen, also für den Namen Jesus, sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wir schulden es Verkündigern des Evangeliums. Denn von den Heiden, da soll die Unterstützung nicht kommen. Ja, nicht, dass die nachher irgendwie noch sagen können, ja, jetzt habe ich ja was für Gott getan, weil das würde ihre Werksgerechtigkeit fördern. Oder nicht, dass die nachher sagen können, ja, die brauchen ja uns, ja, weil ihr Gott versorgt die ja nicht. Und es ist ja auch so, wessen Brot man isst, dessen Lied man singt, gell, wird mehr Teilhaber. All das soll gar nicht nötig sein, sondern die Gemeinde soll diejenigen, die extra woanders hingehen, um das Evangelium zu verkündigen, auch unterstützen. Und wie schon gesagt, Unterstützung ist nicht einfach nur Geld, sondern auch vielleicht Gastfreundschaft. Ja, wenn jemand hier mal herkommt, ihm Gastfreundschaft anbieten. Vielleicht auch manchen durch geistlichen Beistand. Wenn sie sonst vielleicht nicht so viele haben, vielleicht auch durch, dass man Kontakt hält oder mit Rat und Tat zur Seite steht, treues Gebet und so weiter. Und das nicht nur Bekannten, Leuten, die man selbst kennt, sondern, wie es hier heißt, vielleicht auch ausländischen Christen, wie diesen Nicht-Kretern hier, ja, die von woanders herkommen. Denn was man Christus tut, nee, was man Christen tut, tut man Christen, Christus, so. Ja, was man anderen Christen tut, tut man Christen. Matthäus 25, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan, sagt der Herr Jesus. Und deswegen lasst er uns mit allen möglichen Ressourcen Gottes Reich unterstützen. Das ist eine Art der Frucht und der guten Werke für die Gemeinde. Und darum geht es im Titusbrief. Dass genau das sichtbar wird, was bei einem Kind Gottes innerlich passiert ist, ja, durch die Wiedergeburt, in Vers 5 bei der letzten Predigt, wie wir es da ja, gesehen haben, was innerlich passiert ist, die Wiedergeburt, dass man wirklich neu wird, das soll auch äußerlich sichtbar werden, sodass es dann dem Reich Gottes dient und auch ihn als dem Herrscher über alles in dieser Welt verherrlicht. Und so wie du als Christ lebst, sieht man deinen Gott in dieser Welt. Damit zeigst du, wer dein Gott ist, so wie du lebst. Wenn du sagst, du hattest eine Bekehrung, interessierst dich danach aber einfach nur weiter für dich, dann sehen andere einfach nur irgendeinen schwachen Gott in dir, der dich nicht verändern kann. Wenn du sonst immer einfach ein Nörgler warst und danach immer noch, nach der Wohlbekehrung, das immer noch permanent in gleicher Weise so ist, dann sehen andere genauso wenig Gottes heiligende Macht an dir. Wenn da aber auf einmal jemand ist, der sagt, er ist von seinen Sünden umgekehrt und hat sich Jesus Christus zugewandt und sein Leben und sein Charakter, die verändern sich wirklich total zum Guten, dann sehen andere da Gottes Macht drin. Das findet dann nicht immer jeder gut, weil manchmal zeigt es ja dann wiederum, selbst wenn man es nicht sagt, bei anderen Sünden auf. Aber sie merken trotzdem, da ist ein mächtiger Gott dahinter. Und ja, das ist definitiv ein Prozess. Und es wird ein lebenslanger Prozess bleiben. Und geschieht definitiv bei vielen Dingen auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn nach Jahren immer noch keine Veränderung da ist, dann war definitiv nie ein Veränderer da. Nie einer, der dich neu gemacht hat. Weil der Heilige Geist ist definitiv mächtig. Und wenn er da ist, dann passiert Veränderung. Und wenn es zwei Schritte vorwärts geht und einen zurück, aber es passiert Veränderung. Und so fasst Vers 14 ja, den Titusbrief auch nochmal gut zusammen. Und er sagt, lass aber auch die unseren, also die in unserer Gemeinde auf Kreta, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Und somit kommen wir zum Abschlussgruß und auch ja, noch diese ganzen Zusammenfassung auch dieses Briefes in Vers 15, wo es heißt, es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Diese Grüße, diese Gegenseite, die kommen ja in vielen Briefen vor. Ja, Paulus war wirklich diese Einheit auch in der weltweiten Gemeinde wichtig und dass man sich da kannte auch. Ja, und nicht jeder einfach nur so für sich ist. Das war ihm und ja, ich sage mal, letztlich war es Gott wirklich oder ist es Gott wirklich wichtig, wenn er es damals extra so hat aufschreiben lassen. Und so sollte es auch uns interessieren, wie es anderen Geschwistern geht. Ja, vor allem, wie es auch Verfolgten geht, dass wir für sie mitbeten können und auch anderweitig helfen können. Und so schreibt er, die Gnade sei mit euch. Der Brief war eigentlich für Titus. Aber das sollte in der ganzen Gemeinde gelesen werden. Ja, das sollten nämlich alle wissen und somit sollte da Titus auch eine gewisse Autorität bekommen. Dass man zeigt, das, was er jetzt predigt, das wirklich auch im Auftrag des Apostels gesagt. Das ist wirklich immer auch an euch ein gemeinsames, ein Miteinander. Am Anfang des Briefes hieß es, Gnade und Friede euch. War Kapitel 1, Vers 4. Und jetzt am Briefende schreibt er, Gnade sei mit euch. Am Briefanfang, da heißt es bei Paulus nämlich immer so, Gnade sei euch. Gnade mit Friede oder Freude, was auch immer. Ja, das sei euch jetzt. Durch das, was er mit dem Brief jetzt schreibt, kommt Gottes Gnade in seinem Wort jetzt zu euch. Und wenn ihr das Ganze dann jetzt gelesen habt, dann bleibe jetzt auch Gottes Wort bei euch und somit seine Gnade. Ja, das, was ihr jetzt gelesen habt, das sei jetzt auch mit euch. Am Anfang schreibt er, Gnade und Friede euch von Gott. Und dann schreibt er seinen Brief und jetzt schreibt er, und diese Gnade, von der ihr jetzt auch gelesen habt, die sei jetzt weiter mit euch. Dieser Gnadenstrom, der soll wirklich immer größer werden. Der Friede, der soll immer mehr eure Gedanken auch bestimmen. Gnade, die uns verändert und Frieden, auch da, wo wir dann trotz der Heiligung versagen, sollen wir auch trotzdem Frieden haben, obwohl wir noch so viel Sünde an uns sehen. Warum? Weil in Jesus Christus keine Verdammnis mehr für Sünden ist, sondern nur noch Friede und Heil. Und auch darüber sollen wir wieder getröstet werden. Der Titusbrief hat also viel mit Gnade zu tun, wenn wir das so zusammenfassen könnten. Gnade, die uns verändert. Das ist eigentlich so ein Thema im Titusbrief. Ja, beides. Die Gnade beschrieben, aber auch die Gnade, die uns eben verändert. Da geht es um Ordnung in der Gemeinde, durch eine gesunde Lehre, dass auch jeder Gläubige selbst gesund sei im Glauben und nicht auf irgendwelchen selbsterdachten Fundamenten steht. Und es geht dann auch um die Auswirkungen des Evangeliums auf das Leben der Gläubigen, unter anderem eben in der Form von guten Werken, die dann nach außen strahlen sollen, sodass Gott verherrlicht wird. Die Motivation wird uns immer wieder genannt, das ist Jesus Christus, ja, vor allem sein Kreuz und seine Wiederkunft. Die beiden Dinge werden uns vor allem vor Augen gestellt. Und so spricht der Titusbrief durch das Evangelium ganz konkret in deinen und meinen Alltag. Vielleicht nicht immer ganz angenehm, aber durch das, was wir gelesen haben, verherrliche doch deinen Gott durch das Aufsehen auf Christus und dadurch dann durch ein entsprechendes Leben. Amen.